Wenige Stunden nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima ist in einigen Regionen der Stadt schwarzer Regen gefallen. Es war ziemlich starker Regen, der radioaktive Partikel enthielt. Dieser schwarze Regen hat die weißen Wände gefärbt und seine Spuren auf ihnen hinterlassen. Stücke dieser Wände wurden später von den Häusern abgetrennt und sind heute noch im Atombombenmuseum von Hiroshima zu sehen. Ich habe diese schwarzen Spuren auf der weißen Wand auf meine Weise interpretiert und ein Bild dazu gemacht.
Die Bilder und Artefakte, die Hana Usui im Atombombenmuseum der Friedensgedenkstätte von Hiroshima gesehen hatte, inspirierte die in Wien lebende Künstlerin zu ihrem Bild »Schwarzer Regen« und anderen Werken, die das Thema Hiroshima auf außergewöhnliche Weise mit wenigen Strichen sehr abstrakt darstellen. Angeregt wurde die Künstlerin von Masuchi Ibuses Roman »Schwarzer Regen«, dem wohl berühmtesten Werk der Atombombenliteratur.
Da drüben unter der Wolke, das sieht aus wie ein Regenschauer, nicht wahr? Fragte sehr höflich eine Frau. Ich kniff die Augen zusammen und starrte in den Himmel, aber ich hatte weniger den Eindruck eines Schauers als einer dichten Masse kleiner Partikel. Ob das ein Wirbelsturm war? So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich versuchte, mir vorzustellen, was passieren würde, wenn er auf uns zukäme und diese Partikel auf uns niederregneten. Der Wolkenpilz breitete sich jeden Augenblick weiter nach Südosten aus. Masuchi Ibuse, Schwarzer Regen, übersetzt von Otto Brandstetter.
Nach den Atombombenabwürfen entwickelten sich im Hypozentrum Temperaturen von über 6000 Grad Celsius, die sofort alles in Flammen aufgehen ließen. In Hiroshima entstand etwa 20 Minuten nach der Detonation ein Feuersturm, der in einem Flammeninferno mündete. Die Explosionen der Atombomben erzeugten ein Gemisch von radioaktivem Staub und Ruß, das sich mit der Feuchtigkeit in der Luft vermischte, als Wolke aufstieg und als schwarzer Regen über der Stadt niederging. Die Menschen, die durch die Hitze an großem Durst litten, schleckten gierig die tödliche Flüssigkeit auf. Auch die, die der Regen auf ihrer Haut traf, bekamen die Strahlenkrankheit.
Es musste geregnet haben. Der Sand war immerhin so fein, dass man auf der Oberfläche Löcher in Bohnengröße erkennen konnte. Und die Zeitungen, die hier und da verstreut lagen, hatten auch zahllose schwarze Flecken in der Größe von Saubohnen. Hier war offensichtlich der schwarze Regen niedergegangen. Ich hatte zwar den Stängel des Wolkenpilzes für einen Regenschauer gehalten, aber nicht geglaubt, dass die Tropfen so groß sein konnten.
Die 1974 in Tokio geborene Künstlerin Hana Usui kommt von der traditionellen japanischen Schule der Kalligraphie. Vor Jahren hat sie sich bereits von dieser Tradition gelöst und kreiert nun abstrakte Bilder, für die sie ein Ölpausverfahren anwendet, ähnlich wie es Paul Klee verwendet hat. Ein glatter Untergrund wird mit schwarzer Ölfarbe bestrichen, darauf kommt ein Blatt Papier, auf das sie mit einem spitzen Gegenstand zeichnet. Als Darstellung bleibt über, was sich durchgedruckt hat. Meist präsentiere sie ihre Bilder in einem weißen Rahmen, erzählt Hana Usui. Für das Bild »Schwarzer Regen« erschien ihr jedoch ein weißer Rahmen völlig ungeeignet.
Schwarzer Regen ist für mich ein Symbol für die Atombombe und für das Leiden der Menschen. Ich habe die Vorstellung von brennenden, stechenden Schmerzen. Einen schönen weißen Rahmen zu verwenden, wäre mir daher sehr merkwürdig vorgekommen. Und so habe ich den Holzrahmen mit dem Gasbrenner angesenkt und angebrannt. Das Glas schließlich ist ebenfalls kein schönes Glas, weil das nicht gepasst hätte. So habe ich Acryl verwendet, ebenfalls mit dem Gasbrenner angezündet und stellenweise zum Schmelzen gebracht. Auf diese Art und Weise habe ich in diesem Bild meine Vorstellung vom schwarzen Regen dargestellt und der Situation in Hiroshima damals, wo nach dem Atombombenabwurf Temperaturen von mehreren tausend Grad vorherrschten.
Hana Usuis Zyklus von Bildern und Installationen, die sich mit den Atombombenabwürfen befassen, entstand anlässlich der Ausstellung No More Fukushimas in Wien. Ausgehend von der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima vom 11. März 2011 schlug sie den Bogen zurück zu Atombomben und Atomwaffen. Sie dachte dabei an die Erfahrungen Japans mit Atomwaffen, an die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 und an die amerikanischen Atombombentests auf dem Bikini-Atoll, bei denen in den 1950er Jahren ein japanischer Fischkutter und dessen Besatzung verstrahlt worden waren.
Bereits wenige Monate nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki begannen die USA mit Atombombentests auf dem Bikini-Atoll südwestlich von Hawaii. Am 1. März 1954 geriet das japanische Fischerboot Daigo Fukuryu Maru, Glücklicher Drache 5, in den nuklearen Fallout der Operation Castle Bravo. Die USA hatten eine thermonukleare Waffe gezündet. Die Besatzung des japanischen Fischerbootes wurde verstrahlt. Fischer Aikichi Kuboyama starb rund 7 Monate später an den Folgen. 6 der Besatzungsmitglieder starben später an Leberkrebs.
Der japanische Komponist Masayuki Takayanagi hat dem verstorbenen Fischer Aikichi Kuboyama sein Werk Epitaph für Aikichi Kuboyama für Sprecher und Sprachklänge gewidmet. Den Text der Grabinschrift hat der österreichische Philosoph Günther Anders ins Deutsche übersetzt. Die Inschrift endet mit den Zeilen:
Wir wollen deinen Namen auswendig lernen, für unsere kurze Frist, Aikichi Kuboyama. Als Wort für unsere Schande, Aikichi Kuboyama. Als unseren Warnungsruf, Aikichi Kuboyama. Und auch Aikichi Kuboyama als Namen unserer Hoffnung. Denn ob du vorangingst mit deinem Sterben oder nur fortgingst an unserer Stadt, nur von uns hängt es ab, nur von uns, deinen Brüdern, Aikichi Kuboyama.
Natürlich sind Krieg, Atomwaffen und Atomkraftwerke zweierlei Dinge. Aber Japan ist das erste und bislang einzige Land, das Atombomben erfahren hat und Opfer der Atombomben geworden ist. Trotzdem wurden in Japan Atomkraftwerke errichtet. Ich sehe daher einen starken Zusammenhang zwischen Hiroshima und Fukushima.
Auch der frühere japanische Premierminister Naoto Kan stellt eine Verbindung zwischen Hiroshima und Fukushima her, zwischen Atomwaffen und der sogenannten friedlichen Nutzung der Kernenergie. Naoto Kan, Premier während der Katastrophe von Fukushima, wollte für Japan den Ausstieg aus der Atomtechnologie und wurde daraufhin von der Atomlobby zum Rücktritt gezwungen.
Als zum ersten Mal ein Kernreaktor gebaut wurde in den USA, geschah dies nicht, um daraus ein Atomkraftwerk zu machen, sondern um Plutonium zu gewinnen. Kernreaktoren, die zur Herstellung von Atombomben, Atomwaffen errichtet wurden, produzieren durch die Spaltung von Uran oder Plutonium aber auch Hitze. Daraus lässt sich wiederum bei der friedlichen Nutzung elektrische Energie gewinnen, nämlich in den Atomkraftwerken. Aus technologischer Sicht sind also Atomwaffen und Atomkraftwerke dasselbe. Und ich sehe das daher so, dass die Atombombe auf Hiroshima und der Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Katastrophen waren, die von gemeinsamen Wurzeln herrühren.
Nach der Katastrophe im AKW Fukushima war eine häufig gestellte Frage: Wie kam es dazu, dass ausgerechnet Japan als weltweit einziges Opferland der Atombomben nach 1945 auf die Atomenergie gesetzt hat? Die Antwort führt in die frühen 1950er Jahre. Seit Kriegsende im August 1945 standen einander die beiden großen Blöcke USA und Sowjetunion mit ihren Verbündeten im Kalten Krieg gegenüber. Seit auch die Sowjetunion eine Atombombe entwickelt hatte, 1949, rüsteten die Blöcke atomar auf. Am 8. Dezember 1953 hielt der amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower in der UNO in New York eine vielbeachtete Rede, in der er die Atoms for Peace propagierte, die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. In seiner Rede rief Eisenhower dazu auf, das nukleare Wettrüsten zu beenden.
I would be prepared to submit to the Congress of the United States and with every expectation of approval.
Weltweit solle darüber geforscht werden, wie spaltbares Material in Friedenszeiten bestmöglich eingesetzt werden könne, so Eisenhowers Appell an die Weltöffentlichkeit. Die atomaren Waffenbestände mit ihrer potenziell zerstörerischen Kraft müssten hingegen nach und nach reduziert werden. Die Atomtechnologie sei, so Eisenhower, eine wunderbare Erfindung des Menschen, die nicht todbringend sein sollte, sondern für das Leben eingesetzt werden müsse. Als eine Folge der Rede Eisenhowers wurde 1956 die Internationale Atomenergiebehörde IAEO in Wien geschaffen. Diese sollte eine weltweite Kontrollfunktion der Nukleartechnologie ausüben. In einem Forschungsprojekt am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien hat sich der Zeithistoriker Oliver Radkolb mit dem Konzept der Atoms for Peace und der Gründung der Internationalen Atomenergiebehörde beschäftigt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Atoms for Peace-Rede so eine Art Beruhigungspille im Kalten Krieg gewesen ist, die dann doch eine letzten Endes relativ gut funktionierende Institution geschaffen hat, die Internationale Atomenergiebehörde. Die ursprüngliche Absicht, also zu verhindern, dass es weitere Atomwaffenmächte gibt neben den USA und der Sowjetunion, ist nicht gelungen. Da sind teilweise die Amerikaner selber schuld, was Großbritannien betroffen hat. Hier gab es eine sehr enge Kooperation, beziehungsweise in anderen Fällen hat die Sowjetunion hier auch eine wichtige Rolle gespielt.
Die Idee der Atoms for Peace wurde von einer massiven Propagandakampagne begleitet. Die USA schickten Ausstellungen über die Vorzüge der friedlichen Nutzung der Atomenergie um die Welt. Die Propagandaschau war auch im Künstlerhaus in Wien zu sehen, wie Oliver Radkolb erzählt. Mit vielen, heute völlig absurd anmutenden Vorstellungen, die nie realisiert wurden.
Bis hin zu atomgetriebenen Flugzeugen und anderen mehr. Also das ist ja eigentlich dann beschränkt geblieben auf der einen Seite auf atomgetriebene U-Boote beziehungsweise auf die Atomkraftwerke. Alle anderen Utopien haben sich in dieser Form nicht realisieren lassen.
Auch in Hiroshima, dem Schauplatz des ersten Atombombenabwurfs in der Geschichte, wurde die Ausstellung gezeigt. Dort wurden sogar die Atombombenopfer zur Unterstützung der Atoms for Peace-Kampagne herangezogen. Der Direktor der Atombombengedenkstätte von Hiroshima etwa durfte sich Exponate der Propagandaschau aussuchen, erinnert sich seine Witwe. Keiko Ogura ist in Hiroshima aufgewachsen und wurde im Alter von 8 Jahren Opfer des Atombombenabwurfs.
And there was a section, Atom for Peace.
Es gab eine Abteilung im Museum, die hieß Das Atom für die friedliche Nutzung. Dort wurden zum Beispiel atombetriebene Schiffe gezeigt oder Röntgenapparate und dergleichen. Ich fand das sehr eigenartig. Der Fokus lag auf der Gegenwart. Mein Mann hatte ziemliche Bedenken, was das zu bedeuten habe, dass man nun zur friedlichen Nutzung übergehen wolle. Aber die normalen Leute waren alle sehr glücklich darüber. Mit Atom verbanden sie bisher nur ganz negative Erinnerungen. Atom war für sie bislang der Feind gewesen. Nun aber würde uns das Atom helfen.
In Japan gelang die Umerziehung perfekt. Unter anderem auch deshalb, weil sie von den größten Medien des Landes, vor allem von der auflagenstärksten Zeitung der Welt, der Yomiuri Shimbun, unterstützt wurde. Der Propagandafeldzug gipfelte im Versprechen der USA, Hiroshima einen Atomreaktor schenken zu wollen, wozu es jedoch letztendlich nicht kam. Jedenfalls gingen in den frühen 1960er Jahren in Japan die ersten Atomkraftwerke in Betrieb.
Ich finde, die Leute in Hiroshima hätten eigentlich dagegen protestieren sollen. Aber ich glaube, sie waren von der amerikanischen Macht überredet worden. Ist das nicht sehr eigenartig? Aber damals haben es die Leute wohl nicht für merkwürdig gehalten.
Seit Hiroshima und Nagasaki stellen Atombomben ein enormes Bedrohungspotenzial für die gesamte Menschheit dar. Und der Name der Stadt Hiroshima ist zu einem Symbol für die Bedrohung der Menschheit durch sich selbst geworden. Denn die Atombomben haben ein weltweites atomares Wettrüsten entfesselt, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. 1949 hatte die Sowjetunion ihre Atombombe fertig entwickelt. Danach ging es Schlag auf Schlag mit Wasserstoffbomben und weiteren Nuklearwaffen. Am verrückten Höhepunkt dieser Entwicklung besaßen die USA und die Sowjetunion zusammen rund 70.000 Atomsprengköpfe. Dieser Status wurde bezeichnenderweise unter dem Kürzel MAD, Englisch für verrückt, zusammengefasst. MAD stand allerdings für Mutual Assured Destruction.
Dann konnte man sich gegenseitig vernichten. Das heißt, eine Seite wirft eine Atombombe ab oder mehrere, der andere hat noch genügend, dass er dann die andere Seite vernichtet. Das war mit der Zeit dann wieder nicht sehr glaubwürdig, weil das sozusagen eine Selbstmorddrohung gewesen wäre. Also ich vernichte dich, aber akzeptiere, dass ich auch vernichtet werde. Und deswegen ist man zunehmend dazu übergegangen, diese Nuklearwaffen kleiner zu machen und einsetzbarer zu machen und damit zu Kriegsführungswaffen zu machen. Also das war ein großer Schritt weg von Hiroshima eigentlich, wo man eine Kapitulation erzwingen wollte, sondern mit den Atomwaffen wollte man zumindest so bereithalten, dass man auch eine Zeit lang einen Krieg führen kann und hat bestimmte Eskalationsstufen eingebaut. Und dann ist man natürlich dazu gekommen, dass man die Welt etwa 50 Mal vernichten konnte, was völlig irrational eigentlich wäre. Es würde ausreichen einmal.
Heute sind 9 Staaten Atommächte. Die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea. In weiteren Ländern werden Programme zum Bau von Atomwaffen vermutet.
Bis heute haben natürlich Russland und die USA etwa 17.000 bis 20.000 Nuklearwaffen. Die Welt ist noch um ein Vielfaches zu vernichten mit dem Potenzial, das man jetzt noch hat.
Und selbst Japan, wo seit der Atoms for Peace-Rede von Eisenhower streng zwischen der friedlichen Nutzung und der Kriegsnutzung unterschieden wird, ist theoretisch in der Lage, Atombomben zu bauen. Dies sei auch einer der Gründe, weshalb die heutige Regierung keinesfalls aus der Atomtechnologie aussteigen möchte, sagt der frühere japanische Premierminister Naoto Kan offen.
Atomwaffen sind Japan durch seine Verfassung verboten. Aber durch die Atomkraftwerke verfügt Japan über das technologische Know-how und die Möglichkeit, jederzeit auch Atomwaffen herstellen zu können. Dadurch haben wir ein Potenzial der atomaren Abschreckung gegenüber anderen Ländern, wie es manche Politiker nennen. Auch heute noch gibt es Politiker, die der Meinung sind, dass wir Atomkraftwerke brauchen, weil sie uns gleichzeitig die Möglichkeit zur Energieproduktion geben, als auch die Technologie, das Know-how und das Potenzial zur Erzeugung von Atomwaffen. Es sind nicht viele, die so denken, aber es gibt sie.
Und so ist Japan heute ein Atomwaffenschwellenstaat.
Bei Japan ist es keine technische Frage, es ist eine politische Entscheidung, will ich letztlich doch Nuklearwaffen haben oder nicht. Und ich glaube schon, dass da in Japan im Hintergrund steht die Überlegung der Vorkriegszeit, dass wir uns nicht erpressen lassen und nicht mehr Sanktionen aussetzen lassen, was ja mit ein Grund dann für Japan war, also auch Pearl Harbor anzugreifen. Also Japan sagt, also möglicherweise in wenigen Monaten oder auch in wenigen Wochen könnten wir uns dagegen wehren, wenn wir mit internationalen Sanktionen und auch militärisch belegt werden und bedroht werden.
nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima, mitten im heißen und schwülen japanischen Sommer, lagen die Kadaver abertausender Leichen in der zerstörten Stadt. Ein Szenario des Grauens, das der Schriftsteller Masuchi Ibuse in seinem Werk »Schwarzer Regen« beschrieben hat.
An einem der niedergebrannten Tempel in Teramachi lehnte ein Brett, auf dem mit Holzkohle geschrieben stand, Leichensammelstelle. Innerhalb der Lehmmauer lag ein Berg von Leichen, an die 2 Meter hoch. Manche sahen aus, als wären sie zu Tode gequetscht worden, andere waren halb verbrannt und von einigen gab es nur noch das Skelett. Der Leichenhaufen war schwarz vor Fliegen. Manchmal störte sie etwas, ein Windhauch vielleicht. Dann flogen alle mit lautem Gesumm hoch, nur um sich im nächsten Moment schon wieder auf dem Haufen niederzulassen. Gleichzeitig breitete sich ein atemberaubender, durchdringender Gestank aus, der einem in Nase und Hals stach.
Von Masuchi Ibuse inspiriert hat die japanische Künstlerin Hana Usui das Werk »Requiem« gemacht. Es ist eine 20 Meter lange Arbeit aus Papierfahnen, in der sie tausende Fliegen stilisiert darstellt. Auf der Tusche-Lavierung im Hintergrund hat sie ganz fein, fast nicht sichtbar, buddhistische Sutren, Totenlitaneien niedergeschrieben.
Bei jeder einzelnen Fliege, die ich gezeichnet habe, habe ich an die vielen Toten von Hiroshima und von Nagasaki gedacht. Im Roman gibt es eine Szene, in der die Behörde dem Protagonisten den Auftrag erteilt, sich von einem Mönch ein Buch mit buddhistischen Sutren auszuleihen und diese für die Toten zu rezitieren, damit sie nicht ohne Begräbnisrituale und ohne das zeremonielle Lesen der Sutren einfach verbrannt oder eingegraben werden. Das ist der Hintergrund für meine Darstellung der Fliegen, die ich hier, nur schwer als Fliegen zu erkennen, stilisiert als dünne Punkte mit Tusche dargestellt habe. Diese kleinen Fliegenpunkte symbolisieren die vielen, vielen Menschen, die damals ohne Begräbniszeremonie und ohne das Lesen der Sutren, ohne Blumen, eigentlich wie Müll, beseitigt worden sind. Und so soll mein Werk ein Gebet für die Toten sein, auf das sie friedlich ruhen mögen.